Kindergottesdienst, die Goslarer und geborgten Kinder. Martin hat es am Anfang schon gesagt, mein Name ist Johannes Fehndrich, ich komme aus Magdeburg und dass ich heute hier predige, hat mit dem Landesverbandskanzelprediger-Austauschdienst zu tun, so ungefähr heißt das. Als Baptistengemeinden gehören wir ja zum Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland und zum Baptistischen Weltbund und eben auch zum Landesverband. Und unser Landesverband, das ist so ein Ungetüm über drei Bundesländer, Niedersachsen, Ostwestfalen, Sachsen-Anhalt, also von Bitterfeld bis Bielefeld könnte man sagen. Und Magdeburg gehört eben auch dazu. Unsere Gemeinde in Magdeburg, die gibt es seit 1888. Ich bin noch nicht ganz so lange da, ich bin erst seit 2008 dort. Wir liegen mitten in einem sozialen Brennpunkt. Wir haben 2008 ein schönes neues Gemeindezentrum bezogen, allerdings in einem Stadtteil mit gut 10% Arbeitslosigkeit, über 20% Wohnungsleerstand. Und schon vor über 10 Jahren hat die Gemeinde gesagt, wir wollen bewusst Gemeinde für die Stadt sein und für den Stadtteil. Wir haben also im neuen Gemeindezentrum große Glasflächen angebracht, damit jeder so ein bisschen ins Haus gucken kann und vielleicht neugierig Graffiti an die Wand mit Köpfen aus mehreren Generationen. Und tatsächlich hat Gott in den letzten Jahren dann einiges in dieser Richtung getan. Seit 2008 sind gut 40 Gemeindemitglieder mehr dazugekommen, von gut 180 bis über 220 Leute. Allerdings hatten wir uns das vielleicht anders vorgestellt. Man wünscht sich so liebe, gut situierte, gut betuchte deutsche Leute, christlich vorgeprägt, die nach 3 Wochen in der Mitarbeiterschaft sind. Und tatsächlich sind über 40 Iraner und Afghanen dazugekommen. Vor 2 Wochen haben wir den nächsten Glaubensgrundkurs mit über 30 Teilnehmern angefangen, von Leuten, die entweder aufgrund ihres Glaubens aus dem Iran, Afghanistan geflohen sind, sich zum Teil dort schon bekehrt haben und andere ganz große Offenheit für Jesus haben, weil sie einfach von ihrer Religion enttäuscht sind, aber sagen, ohne Gott kann man doch auch nicht leben und den gnädigen und barmherzigen Gott finden. Ihr könnt euch vorstellen, dass das einige Integrationsarbeit für uns bedeutet. Und außerdem haben wir zu dieser Vision Gemeinde für den Stadtteil vor 5 Jahren die Idee gehabt, unsere alte Kapelle in einen Indoor-Spielplatz umzuwandeln, haben dafür Fördermittel beantragt und die sind vor gut einem Jahr bewilligt worden. 200.000 Bausumme bei absolut leeren Kassen. Wir haben gesagt, können wir das überhaupt? Sollen wir das? Haben gebetet, haben Gottes Auftrag darin erkannt und gesagt, gut, das machen wir, obwohl wir ein Drittel der Bausumme selber aufbringen müssen und uns bei der Stadt verpflichten mussten, dieses Projekt für 25 Jahre auch offen zu halten, zu betreiben. Also eine Entscheidung für eine ganze Generation. Jetzt hat er so ein bisschen mit reingenommen, was uns als Magdeburger beschäftigt. Allerdings von meiner Familie und mir ist die Verbindung zur Gemeinde Goslar auch schon etwas länger. Wir kommen seit gut 20 Jahren in eine Ferienwohnung in Wolfshagen, die den Schwiegereltern gehört. Heute sind also meine Frau Kerstin und ich hier mit 4 von unseren Söhnen, Nikolas, David, Justus und Lukas. Die anderen 12 Kinder haben wir zu Hause gelassen. Nein, also wir haben tatsächlich nur unsere Tochter zu Hause gelassen, die 18 ist und die Woche nutzen wollte, um fürs Abi zu lernen. Und mit manchen von euch haben wir schon Mittag gegessen oder sind gewandert oder haben eine Tasse Kaffee getrunken. Und als im September abgemacht wurde, wer wo predigen kann im Landesverband, habe ich gesagt, ach Mensch, das verbinde ich mal mit meinem Urlaub und predige in Goslar. Das Thema heute hat auch was mit Verbindung zwischen Gemeinden zu tun, und zwar mit unserer Allianz in Magdeburg. Wir haben seit mehreren Jahren immer um den Valentinstag herum eine spezielle Woche für Paare, Ehepaare. Das ist importiert aus England und hieß am Anfang Marriage Week. Aber wir haben uns dann gesagt, das versteht ja kein Mensch und in Ostdeutschland kann das kaum einer aussprechen. Heißt Ehewoche. Und wir haben es jetzt umbenannt in Valentinswoche. Da weiß sofort jeder, was gemeint ist. Und deswegen wird an diesem Sonntag und am nächsten Sonntag in allen Gemeinden in Magdeburg gepredigt über das Thema Ehe. Und um mich darauf vorzubereiten, habe ich gesagt, da predige ich heute auch schon mal drüber. Das ist ja ein grundlegendes Thema für unser menschliches Miteinander. Unsere ersten Erfahrungen als Menschen machen wir normalerweise im Elternhaus und erlernen in diesem Umfeld unser Grundverständnis, wie wir die Welt sehen, erleben, der Welt begegnen. Und von daher denke ich, ist das schon wichtig für die Identität von jedem von uns. Ich möchte mich dem Thema aber so nähern, dass wir es von Gottes Wesen her betrachten. Denn wir hören ja nun alle Predigten ganz verschieden, mit unseren eigenen Ohren hoffentlich, mit dem eigenen Herzen und mit unserer eigenen Geschichte auf jeden Fall. Und da haben wir gerade bei diesem recht persönlichen Thema ganz verschiedene Zugehensweisen. Je nachdem, ob jemand, Klammern, noch nicht verheiratet ist oder auch die, die vermutlich nicht mehr heiraten werden. Manche vielleicht, obwohl sie sich danach sehnen, und andere, die sagen, Mensch, da habe ich gut meinen Frieden drüber. Die einen, die das mit fröhlichem Herzen leben, die anderen, die mit einer Sehnsucht unterwegs sind. Dann gibt es die nicht mehr Verheirateten, Geschiedenen und Verwitweten. Dann gibt es die, die sich irgendwo mitten in einer Phase der Ehe befinden, ob noch ganz am Anfang, mittendrin oder recht weit fortgeschritten. Ja, seit Jahrzehnten verheiratet in Hochs und in Tiefs, soll es ja beides geben. Um es mal nett mit dem Psalm 23 zu sagen, die einen sagen, ich wandere gerade im finsteren Tal. Und die anderen, sie sagen, Gutes und Barmherzigkeit folgen mir mein Leben lang. Mein Becher fließt über. Also meine Frau Kerstin und ich, wir sind jetzt seit über 20 Jahren verheiratet. Wir kennen eigentlich so die ganzen Phasen, wir kennen das alles. Und meine Hoffnung und mein Gebet und mein Wunsch ist, dass jeder von uns, wo du auch stehst, gerade wenn wir die Sache von Gottes Wesen her betrachten, beschenkt und gestärkt und ermutigt wird mit Erkenntnis und mit Kraft. Gottes Liebe. Die Ehe von Gottes Wesen betrachtet als Gottes Liebe und als Gottes Bund. Gottes Liebe, das liegt ja nahe, wenn wir über Ehe reden und Gott, dass wir das von der Liebe her betrachten. Und da möchte ich wirklich beim Urzustand ansetzen. 1. Mose 2, Vers 15, vielen von uns bestimmt vertraut. 1. Mose 2, Vers 15 heißt es, Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden, gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Eine wunderschöne Aufgabe, dass wir die Welt bewahren und gestalten dürfen. Und dann heißt es, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf über den Menschen kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt und sie schämten sich nicht. Was wir hier lesen, ist Begeisterung. Echte Begeisterung zwischen den ersten Menschen, die sich begegnen. Und da sind wir ganz nah am Herzen Gottes, weil das nämlich die Begeisterung widerspiegelt, die Gott hatte, als er den Menschen zum ersten Mal gesehen hat. Wir haben ja, das wisst ihr wahrscheinlich, in der Bibel zwei Schöpfungsberichte. Der erste, das ist so mehr so die kosmologische Seite, wo Gott die Welt und die Sterne, Weltall und alles schafft, am Schluss auch den Menschen, aber in einer sehr großen kosmologischen Sicht. Und da ist es, nachdem Gott sich jedes Einzelne angeguckt hat, sagt er, siehe, das ist gut. Und gut im Hebräischen heißt top. Kann man sich sehr schön merken. Passt gut, ne? Also im Hebräischen top. Das heißt übrigens gut und schön gleichzeitig. Im Hebräischen, was wirklich gut ist, ist auch schön. Und was wirklich schön ist, ist auch gut. Und Gott guckt sich das an, alles, und sagt top. Und dann guckt er sich den Menschen an und sagt super top. Das ist also wirklich im Hebräischen nochmal eine Steigerung. Ganz deutlich, dass Gott besonders begeistert ist, wenn er dich Mensch anschaut. Und jetzt zoomt die Bibel ran und berichtet das Gleiche nochmal, stärker zugespitzt auf die Welt und auf die Menschen. Und da passiert genau das Gleiche. Der Mann sieht zum ersten Mal die Frau und sagt, wow! Also das bisher war ja auch schon nicht schlecht, ja? Also Pflanzen und Tiere, ich durfte dem allen Namen geben, das war schon alles top. Aber hier ist ja endlich was, das ist so ähnlich wie ich und doch ganz anders. Wunderschön. Ich bin begeistert. Und was du anhast, gefällt mir auch sehr gut. Da sagst du, ich habe doch nichts anderes. Ja, eben. Ja. Wir haben ja wirklich die Begeisterung Gottes im Herzen des Menschen über seine Frau. Ich glaube, es tut uns gut, uns diese Urbegeisterung immer wieder vor Augen zu führen, und zwar die Urbegeisterung Gottes über uns, dass wir in dieser Liebe Gottes baden. Ob im Lobpreis oder im Bibellesen, in Gemeinschaft mit Geschwistern, in der Natur, in barmherzigen Tätigkeiten aneinander, dass wir da die Liebe Gottes erfahren im Urzustand und darin baden. Das ist einfach das, wovon wir leben, dass wir immer wieder auf dieser Basis uns wieder einfinden. Und natürlich für Pärchen, das ist auch gut. Also heute kommen so ganz nebenbei so ein paar praktische Tipps auf den Valentinstag hin. Wenn ich Pärchen auf die Ehe vorbereite, dann ist das für mich immer eine Frage. Wie habt ihr euch eigentlich kennen und lieben gelernt? Auch wenn es in der Seelsorge, vielleicht auch in der Ehekrisenseelsorge ist, dann ist das auch eine Frage, die sehr hilfreich sein kann. Und oft erlebt man dabei gute Sachen. Wenn meine Frau und ich uns mit Pärchen treffen, dann stellt Kerstin die Frage öfter mal. Aber wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Das ist immer ein tolles Gesprächsthema, weil die haben ja einen Grund, warum sie zusammen sind. Und das hat meistens mit dem Anfang zu tun. Man hat sich irgendwie gesehen, der eine hat geguckt, der andere hat nicht geguckt. Dann hat man geguckt, ob der eine guckt. Und irgendwann hat der andere den einen gucken sehen. Und so geht das irgendwie los. Und wenn man sich daran erinnert, vielleicht auch sich darüber austauscht, sag mal, wie war, weißt du noch, wie das damals war? Und dann sagt er, naja, komm jetzt hier, ich hab ja was anderes zu tun. Ach komm, nee, lass uns mal darüber reden. Wenn man sich darauf einlässt, ist es Baden in der ersten Liebe. Es ist also eine Medizin, die es lohnt, regelmäßig einzunehmen, vorbeugend und heilend. Sowohl was unsere Liebesbeziehungen als auch unsere Gottesbeziehungen anbelangt. Diese Ursprungsliebe Gottes, die zieht sich als Bild für das Verhältnis von Mensch und Gott, von Gott und Mensch durch die ganze Bibel. Gottes Liebe zu uns durchgängig verglichen mit der Liebe eines Mannes zu seiner Frau, auch als Bräutigam und Braut. Also nur mal eine Bibelstelle aus dem Alten Testament herausgegriffen, Jesaja 54, Verse 4 und 5. Da sagt Gott, hab keine Angst, du wirst nicht mehr erniedrigt werden. Niemand darf dich je wieder beschämen. Du wirst vergessen, wie man dich in deiner Jugend gedemütigt hat und nicht mehr an die schwere Zeit zurückdenken, in der du als Witwe allein dastandst. Denn der Herr, der dich erschaffen hat, ist dein Ehemann. Das ist eine starke Aussage. Vielleicht habt ihr im Ohr die Gleichnisse, wo Jesus sich als Bräutigam bezeichnet. Oder dass das bis zur Offenbarung hingeht, dass wir im Himmel Hochzeit feiern werden mit Jesus, unserem Bräutigam. Da haben es die Männer ein bisschen schwerer. Ja? Also Gott traut uns Männern das zu, dass wir die Denkleistung vollbringen, uns als Braut Christi zu fühlen und trotzdem ganz Mann zu sein. Die Frauen haben es ein bisschen leichter, vielleicht sich als Braut Christi zu fühlen, aber Gott denkt, wir kriegen das hin und trotzdem ganze Kerle zu bleiben. Aber dieses Bild, das zieht sich durch. Natürlich gibt es auch andere Bilder für das Liebesverhältnis zwischen Gott und uns. Das Verhältnis von einem Künstler zu seinem Werk oder von einem Menschen zu seinem Tier oder seinen Tieren oder das Verhältnis von Eltern zum Kind. Meistens der Vater zum Kind. Unsere Jahreslosung erinnert uns daran, dass Gott auch ist wie eine Mutter, die uns tröstet. All diese Bilder haben ihre richtigen Aussagen, aber auch ihre Begrenzungen, weil die Beziehung Gottes zu uns natürlich völlig einmalig ist. Die Beziehung Gottes zu dir ist völlig einmalig. Sie kann mit vielem verglichen werden, aber ist doch unvergleichlich. Und ein besonders schöner und starker Vergleich ist eben die Ehe. Die Ehe darf ein Abbild für die Liebe Gottes sein. Gottes Liebe ist tief, umfassend, persönlich, öffentlich, auf das ganze Leben angelegt, in allen Situationen und seiner ganzen Dauer. Und genauso beschreibt uns die Bibel die Ehe als tief und umfassend, als persönlich und öffentlich, auf das ganze Leben angelegt, in allen Situationen und seiner ganzen Dauer. Natürlich können Ehen auch in notvoller Weise daneben gehen, soweit, dass jemand sagt, um Himmels Willen, wenn Gottes Liebe zu mir so ähnlich ist wie meine Ehe oder die Ehe meiner Eltern oder die Ehe von dem und dem, den ich kenne, dann will ich mit dieser Liebe lieber nicht so viel zu tun haben. So was gibt's. Und dann lasst uns hoffen und beten für jeden Einzelnen und es ihm wünschen, und wo es uns gegeben ist, in Respekt, das zu unterstützen, dass es jemandem gelingt, aus diesem Zerrbild einer schrägen oder zerbrochenen Ehe zurückzufragen zur ursprünglichen Liebe Gottes. Nicht bei den Zerrbildern und Bruchstücken hängen zu bleiben, sondern zurück zur ersten Liebe Gottes und von daher wieder Kraft und Zuspruch zu bekommen. Trost, Erkenntnis, Ermutigung. Dass wir nicht bei dem, was nicht gelingt, stehen bleiben, sondern hin zur Quelle. Und von da aus wieder das Leben und die Liebe neu gestalten. Ein Aspekt scheint mir für unsere heutige Zeit, die Ehe in besonderer Weise vom Wesen Gottes her widerzuspiegeln, und das ist Gottes Bund. Sicherlich ist es unstrittig, dass die Ehe möglichst mit Liebe begonnen und geführt und gefüllt sein sollte. Und vielleicht auch mit dieser dreifachen Liebe Gottes. Es gibt die Agape, also die göttliche, selbstlose Liebe. Es gibt Philia, die menschliche, nette, sympathische Liebe. Gibt es Eros, die sinnliche Liebe. Und vielleicht können wir uns da einig sein, dass eine Ehe beglückenderweise möglichst von allen drei Aspekten etwas haben sollte. Aber ein Aspekt der Liebe scheint mir für unsere heutige Zeit auch im Kontrast zu unserer Zeit in besonderer Weise hervorzuheben zu sein, und das ist Gottes Bund. Das ist vielleicht ein unmoderner Gedanke, aber unser Ziel ist es ja nicht unbedingt modern zu sein, oder? Es ist ja nicht unser höchstes Ziel, modern zu leben, können wir auch, sondern in der heiligen Nachfolge zu sein. Und die Bibel ist sowohl konservativ als auch progressiv. Das kann man so sagen. Sowohl modern als auch ewig. Gottes Bund, wir haben das noch im Ohr. 1. Mose 2, 23 hatte ich gelesen. Da heißt es, der Mensch wird Vater und Mutter verlassen. Das heißt, es geht um Ablösung vom Elternhaus und auch um eine öffentlich wahrnehmbare neue Gründung des eigenen Hausstandes. Und dann heißt es, er wird an seiner Frau hängen. Nicht nur an einer Frau. Es wäre ja auch denkbar, an irgendeiner Frau zu hängen. Nein, an seiner Frau. Und das ist schon etwas anderes. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, Psalm 23, der Herr ist ein Hirte oder der Herr ist mein Hirte. Dieses persönliche, pflegende, schützende Verhältnis. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, Gott tröstet mich, wie eine Mutter tröstet. Vielleicht kann jede Mutter irgendwie trösten. Oder ob ich sage, Gott tröstet mich, wie ein seine eigene Mutter getröstet hat, mit der persönlichen Mutterliebe. Wenn es hier heißt, er hängt an seiner Frau, dann bedeutet das eine ganz innige und starke Verbindung. Und die wird im nächsten Satz sogar noch stärker ausgedrückt, wenn es heißt, die beiden werden ein Fleisch sein. Hoffnung für alle heißt, sagt, eins mit Leib und Seele. Dabei behalten die beiden schon auch ihre Eigenständigkeit. Jeder behält seine eigene Persönlichkeit. Das heißt, seine Charakterzüge, hat eigene Vorlieben, Hobbys, Bekanntschaften. Aber das ist eben auch wahr, dass die beiden in einer geheimnisvollen Weise miteinander verschmelzen und sich ein geheimnisvolles Drittes bildet, und zwar völlig unabhängig davon, ob Kinder der Ehe gegeben sind. Es geschieht eine neue Wirklichkeit. Der Gedanke eines Bundes zieht sich durch die ganze Heilsgeschichte Gottes und ist von ungeheurer Wichtigkeit. Aber um die Sirenen da jetzt mal nicht irritieren zu lassen, sondern mit reinzunehmen, ziehe ich einen Predigtteil vor, den ich sowieso vorhatte und wo ich mich gefragt habe, wie bringst du das unter? Das ist nicht einfach zu sagen, was ich jetzt sage, und doch dachte ich, ich kann es nicht weglassen. Dachte ich, tue ich es am Anfang hin, dann haben wir es hinter uns, oder nee, den Schlussakkord soll es auch nicht bilden. Ich behaupte, dass es bei der Ehe nicht nur um das Miteinander der Geschlechter geht, sondern auch um das Gottsein Gottes. Ob wir Gott als Gott anerkennen, erkennen und ihm folgen. Weil nämlich der Gedanke des Bundes, da komme ich dann gleich nochmal drauf zurück, in der Bibel sich komplett durchzieht und wir Gott gar nicht verstehen können, wenn wir nicht auch den Bundesgedanken verstehen. Und daraus ergibt sich für uns, jetzt haben die Sirenen ihren Dienst getan, Dankeschön, daraus ergibt sich für uns eine doppelte Aufgabe als Christen, die Sache mit der Ehe gleichzeitig gefühlvoll und empfindsam anzusprechen, weil es etwas sehr Persönliches ist. Und gleichzeitig auch persönliche Empfindungen hinten anzustellen und nicht überempfindlich zu sein, weil es eben auch etwas Öffentliches, Gemeindliches und Politisches ist. Und es um die Grundlage unserer Gesellschaft und der kommenden Generationen geht. Wie wir Ehe verstehen, ob wir es von Gottes Wesen her verstehen. Jesus möchte ja, dass wir unser Leben in sanfter, zärtlicher Liebe und ebenso in fester, zuverlässiger Liebe leben. Und dann gibt es leider andere Kräfte, die um unsere Welt und unsere Herzen kämpfen und uns auf andere Wege leiten wollen, die nicht Gottes Wege sind. Zwei Beispiele, um das zu verdeutlichen. In Magdeburg gibt es in unserem Stadtteil, nur ungefähr 1 Kilometer unserer Gemeinde entfernt, das Büro einer tapferen katholischen Familienrechtlerin, Frau Hedwig von Beverförde. Und auf ihr Büro ist im Oktober ein Brandanschlag von über 100.000 Euro Sachschaden verübt worden. Dieser Anschlag hatte einen Vorlauf. Und zwar wird an der Berliner Schaubühne seit Herbst das Stück Fear, Englisch für Angst, gespielt. In diesem Stück wird die Familienrechtlerin mit sehr zwielichtigen politischen Gestalten in Zusammenhang gebracht und alle zusammen werden als Zombies dargestellt. Und zwar werden dabei ihre echten Fotos als Masken benutzt und sie werden mit Bild gezeigt und mit Namen genannt. Und dann heißt es in diesem Stück, diesen Zombies müsse man in den Kopf schießen. Frau von Beverförde hat gegen dieses Stück geklagt beim Berliner Gericht und versucht, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, dass es abgesetzt wird, aber dieses Gerichtsverfahren hat sie verloren. Es wurde gesagt, nein, das ist Kunst und die Freiheit der Kunst deckt es, so vorzugehen. Wenige Tage nach der Uraufführung ist der Brandanschlag auf ihr Büro verübt worden und sie hat seitdem mehrere Morddrohungen bekommen. In den Medien kommt das leider nicht vor. Es gab eine kleine Notiz im Magdeburger Regionalblatt, aber nicht mehr. Das zweite Beispiel hängt eng damit zusammen, geht aber noch weit darüber hinaus. Ich muss euch dazu zwei Fremdworte zumuten. Das eine, viele von euch werden es kennen, heißt Gender Mainstreaming. Und Gender Mainstreaming zeigt sich nach außen hin zunächst als Bewegung der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Das ist aber nur das, was ins Schaufenster gelegt wird. Tatsächlich geht es um, und jetzt muss ich das zweite Fremdwort nennen, den sogenannten Dekonstruktivismus. Und wenn politische Ideen entweder mit sehr einfachen Worten kommen oder mit sehr komplizierten, dann lohnt es sich immer genau zu gucken, was steckt denn dahinter, wenn es zu einfach oder zu kompliziert ausgedrückt wird. Dekonstruktivismus, das komplizierte Wort, bedeutet, alles soll dekonstruiert zurückgebaut werden. Alle Familienstrukturen, alle Rollenverständnisse, alle Geschlechtervorstellungen, alle Traditionen, alle Vorstellungen von Ehe und Familie sollen abgebrochen werden. Und die Vordenker dieser Bewegung sagen dezidiert, besonders auch alle christlich-biblischen Vorstellungen sollen abgebaut und abgebrochen werden. Und daraus werden dann Erziehungsmodelle und Gesetze entwickelt. Diese Gesetze sind nicht Zukunft für uns, sondern sind schon seit 1999, seit der rot-grünen Bundesregierung, Leitgedanke in allen Ministerien per Bundesgesetz festgeschrieben. Und aus dieser Ideologie werden dann auch in Grundschulen und Kindergärten frühkindliche Sexualmodelle entwickelt, um die Kinder möglichst noch im kleinsten Alter zu prägen. Ich kann und will das jetzt nur kurz antippen. Wer möchte, kann mich hinterher gerne zu einem Faktencheck ansprechen oder von der geistlichen Gemeindeerneuerung unseres Bundes gibt es ein sehr gutes Handout, was mittlerweile in der vierten Auflage erschienen ist, zu Gender Mainstreaming. Sehr tiefgreifend und allgemeinverständlich. Jetzt aber wieder zurück zum Schöneren. Ich denke, manchmal muss man auch die Alarmsignale hören, um zu sagen, was haben wir eigentlich und was lohnt es sich im Gebet und im Herzen auch wirklich hochzuhalten. Ich muss bewusst gucken, wo ich mein Konzept wiederfinde. Genau. Bund Gottes. Der Gedanke des Bundes zieht sich durch die ganze Heilsgeschichte mit unerhörter Wichtigkeit. Wir haben den Schöpfungsbund, den Noah-Bund, den Abraham-Bund, schließlich den neuen Bund, der nach dem Bund des Gesetzes ein Bund des Herzens ist, wo Gott sagt, ich gebe euch meinen Geist in eure Herzen und meinen Sinn schreibe ich in eure Gedanken hinein. Und das ist der Bund, den Jesus am Kreuz gestiftet hat, den Bund des neuen Lebens und des reinen Gewissens. Und für mich ist es eine persönliche Offenbarung gewesen zu sehen, Ehe ist ja ein Bund Gottes. Das ist nicht nur eine Partnerschaft, wo zwei gleichberechtigt, wichtiger Gedanke, wollen wir festhalten, aber nicht nur eine Partnerschaft, wo zwei gleichberechtigt miteinander leben, sondern es ist etwas Größeres, ein Bund, den Gott stiftet und in den die beiden eintreten dürfen. Symbolisiert durch den Ring, den man trägt, ein Zeichen der Ewigkeit, der Endlosigkeit und eines Kreises, in den die beiden sich hineinbegeben. In der Bibel haben wir immer diesen Gedanken. Gott stiftet den Bund und die Menschen dürfen Ja sagen dazu. Kannst du gerne mal die Bibel durchgehen. Da haben sich nie Menschen ausgedacht, ach Mensch, jetzt habe ich mal Lust, einen Bund mit Gott einzugehen. Gott, wie wäre es denn, du machst einen, Gott mit mir, einen Bund mit mir. Nein, nein. Es ist immer Gott derjenige, der die Initiative ergreift und sagt, ich komme auf dich zu und ich möchte dich. Wie Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nicht ihr habt mich geliebt, sondern ich habe euch zuerst geliebt. Das ist immer dieser Grundgedanke. In der klassischen Partnerfindung geht deswegen der Mann übrigens den ersten Schritt. Und in der Ehe, in der Hochzeit, wird es dadurch deutlich gemacht, dass der Mann zuerst gefragt wird, möchtest du diese Frau heiraten? Das ist nicht eine willkürliche Reihenfolge oder so ein bisschen oldschool, sondern das heißt, der Mann wird nach seinem klaren Ja gefragt. Der muss sich positionieren. Und in dieses klare, öffentliche Ja hinein darf die Frau ihr Ja sagen, ist damit völlig geschützt, auch nur eine Sekunde beschämt zu werden. Braucht nicht die Unsicherheit auszuhalten, ich habe schon Ja gesagt, vor allen Leuten wird er auch. Nein, nein, der Mann muss sich positionieren und in dieses Ja des Mannes hinein darf die Frau, die Braut, dann... Da muss ich mich noch dran gewöhnen. In dieses Ja des Mannes hinein darf die Frau ihr Ja sagen. Das ist aber nur ein Abbild dessen, was Gott für uns tut. Dass nämlich Gott längst Ja gesagt hat zu uns und wir in sein Ja, unser Ja geben dürfen. Ich bin mir schon bewusst, dass diese Sicht der Ehe ziemlich unmodern ist, aber wie gesagt, wir wollen ja nicht unbedingt modern sein. Und gerade deswegen ist sie sehr entlastend, weil nämlich nicht die Eheleute die Letzten sind, die es tragen müssen, sondern Gott ist derjenige, der am Letzten trägt. Und bei allem, was der Alltag bringt, an Herausforderungen im einfachen organisatorischen Gestalten oder an Ringen um die Ehe, geht es nur darum, die Liebe Gottes als Basis immer wieder neu zu entdecken, zu gewinnen und zu gestalten. Da hätte ich Lust, jetzt noch eine lange Zeit drüber zu reden, mache ich aber nicht. Ich hoffe, dass für dich in dieser Predigt heute etwas dabei war, und zwar jeweils passend für deine Lebenssituation. Es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass du das mitnimmst, dass Gott dich liebt mit sanfter und mit fester Liebe, mit ewiger Liebe, dass er von dir völlig begeistert ist und dass er seinen Bund dir gegeben hat, damit du Ja sagst dazu zu seinem Ja und in diesem Bund lebst. Gott, der dich liebt, segne dich. Amen.